Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist die fabelhafte Barbara und wir reden über ein Thema, was ich glaube, alle von euch kennen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
Danke, Paula.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich sehe, du kommst gut vorbereitet, aber lass uns doch einfach mal laufen lassen. Worüber möchtest du heute sprechen?
Ich möchte mit dir drüber sprechen, dass ich schon seit 9 Jahren Single bin und immer wieder schlechte Dating-Erfahrungen gemacht habe.
Okay. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 35.
Mhm. Wie war deine letzte Beziehung?
Also die war ganz unaufgeregt und ja, ich weiß nicht, so eine Sicherheitsbeziehung, würde ich mal sagen. Also der hat mir auch optisch gar nicht so gut gefallen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da wollte ich einfach, ja, da dachte ich, der ist halt da. Mhm. Aber es war mir dann irgendwann halt auch zu langweilig und das war noch in Bayern. Ich bin ja dann auch nach Berlin gegangen.
Mhm. Wie lange warst du mit ihm zusammen?
Mit dem war ich 2 oder 3 Jahre zusammen.
Und du hast dich getrennt?
Ja, ich habe mich dann getrennt.
Mhm. Wie hat sich Berlin für dich angelassen, als du herkamst?
Ja, ich habe so das Klischee gelebt, würde ich sagen. Also erstmal, ich habe da auf Stundenbasis gearbeitet im Einzelhandel und ich bin mit meiner besten Freundin hierher gezogen. Mhm. Und ja, wir waren halt feiern und da habe ich auch sehr viel getindert damals. Oh, darf ich das sagen?
Ja, klar. Klar, ist ja inzwischen auch ein feststehender Begriff.
Ja, das also, stimmt.
Ja. Aber es ist nie einer hängen geblieben, wo du gesagt hättest, wer wär's? Oder hast du das Gefühl, das Feedback an dich ist eher negativ?
Ja, das Feedback an mich war eher negativ. Also ich glaube, mein Problem ist auch oft, dass ich zu schnell mir schon eine Zukunft mit jemandem vorstellen kann.
Wie schnell funktioniert das bei dir?
Nach 1, 2 Dates.
Okay, ja, das ist schnell.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass es mir nicht auch schon passiert ist, aber grundsätzlich, ja, dafür trifft man zu selten jemanden, der wirklich passt, ja.
Mhm. Genau. Und ich weiß nicht, also irgendwie in letzter Zeit dachte ich mir auch, ich sollte nicht so schnell mit jemandem Sex haben. Mhm. Wobei ich dann andererseits immer dachte, wenn es halt passiert und wenn es sich halt richtig anfühlt, dann mache ich's. Aber vielleicht mache ich es auch aus den falschen Gründen, um jemanden an mich zu binden.
Mhm. Das können wir jetzt rausfinden.
Ja.
Erzähl doch mal von einem Date, vielleicht auch aus der jüngeren Zeit, wo du gesagt hast, mit dem könnte ich es mir wirklich vorstellen.
Ja, also wir haben uns auch über eine Dating-Plattform kennengelernt. Ich bin extra auf eine gewechselt, die eher zum Ziel hat, wirklich eine feste Beziehung zu finden. Und ja, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und der war ganz süß und hat mir auch Komplimente gemacht, was ja schön ist.
Mhm.
Und dann haben wir uns auch getroffen, so nach 2, 3 Wochen Schreiben. Und das war so ein ganz nettes, unschuldiges Date im Park und wir haben einfach so ein bisschen geschnackt und er war ziemlich schüchtern und ich habe so das Gefühl, ich bin bei Dates richtig gut.
Mhm.
Also irgendwie, wenn ich merke, dass die andere Person mich auch gut findet, dann weiß ich nicht, dann schaffe ich das total gut, dass ich die andere Person von mir begeister.
Mhm.
Und ja, und wir hatten dann auch schöne Gespräche. Ja, und am Ende meinte er, es war voll schön. Lass uns doch gleich was ausmachen für ein nächstes Date.
Mhm.
Und dann hatten wir ausgemacht, dass wir eine halbe Woche später zum Baden gehen. Genau. Wir haben dann auch an dem Abend noch geschrieben. Also wir sind halt dann nach dem ersten Date beide zu uns selber nach Hause. Und dann habe ich am nächsten Tag ihm irgendwann am Nachmittag spontan geschrieben, ob wir nicht uns heute auch noch mal treffen. Genau, und dann hat er auch zugesagt und bin dann zu ihm zum Essen, also zum Abendessen.
Und wie lief das?
Gut, also es war leckeres Essen und danach haben wir halt was angeguckt und saßen bei ihm im Bett und er war er war irgendwie so voll zurückhaltend und das ging ganz langsam so los, aber wir haben dann im Endeffekt miteinander geschlafen. Mhm. Und ich habe dann auch bei ihm übernachtet. Und da ist es irgendwie bei mir dann immer so, dass sich der Schalter umlegt und dass ich dann merke am nächsten Tag, ich möchte einfach nicht gehen, weil ich so Angst habe, dass das letzte Mal ist, dass ich diese Person sehe. Und das merkt die andere Person ja auch. Und ich glaube, das ist dann auch das, wo die andere Person sich entscheidet oder sich so in die Enge gedrängt fühlt, dass es zu viel ist.
Also, da ist ja schon ein Haufen Selbsterkenntnis mit drin. Und das macht es natürlich deutlich einfacher. Dieses Gefühl oder diese Angst, die dann hochkommt, wodurch wird die gespeist? Also, wo ist die entstanden? Dass du so verlassen wirst, nicht geliebt wirst, nicht akzeptiert wirst. Woher kommt das?
Ja, von meinem Vater.
Erzähl mal.
Meine Eltern waren sehr jung, mhm, als sie uns bekommen haben. Also ich habe zwei Schwestern und er hat sehr wenig Zeit mit uns verbracht. Also
wie alt waren die?
Anfang 20. Mhm. Genau, und dann gleich drei Kinder hintereinander sozusagen. Und er hat auch zu dem Zeitpunkt eine Firma gegründet, sich selbstständig gemacht sozusagen.
Was Handwerkliches?
Ja. Mhm. Und war dann nur arbeiten. Also meine Mama hat mir erzählt, der hat damals sogar immer samstags auch noch gearbeitet.
Die sind nicht mehr zusammen?
Nein. Mhm. Und im Endeffekt hatte ich immer so das Gefühl, dass wir nur eine Last sind. Also wir haben ihn dann genervt, wenn er halt nachmittags ein Nickerchen machen wollte, dann waren wir zu laut. Ja, und später dann auch in der Schulzeit, ich war nie gut genug und ich hatte das Gefühl, ich wurde nicht dafür geliebt, wer ich bin, sondern für die Leistungen, die ich erbringen sollte.
Lass ja das raus. Weinen ist hier gern gesehen.
Ja.
Weil es einfach leichter macht.
Ja, voll.
Zu erzählen, ne? Bist du die Älteste?
Nee, ich bin die Mittlere.
Mhm, auch das noch.
Ja.
Du Sandwich-Kind. Wann hast du gemerkt, dass du nie genug bist? Hast du das in der Schulzeit schon gemerkt?
Ja, also wenn ich eine schlechte Note hatte, dann hat er gesagt, ja, okay, dann kannst du auf die Hauptschule gehen und Friseurin werden. So, als wäre das ein schlechter Beruf.
Mhm.
Er hat halt auch immer gesehen, dass ich Potenzial habe und dann wollte er unbedingt, dass ich dann auch aufs Gymnasium gehe.
Bist du aufs Gymnasium gegangen?
Ja.
Hast du Abitur gemacht?
Ja.
Anders als er.
Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so eine Übertragung, weil er ist der Älteste, er hat zwei Brüder, die sind beide Akademiker.
Und er nicht?
Ja.
Ja, da müssen die Kinder natürlich zeigen, dass der Vater schon zumindest coole Kinder kriegt.
Ja.
Hast du das Gefühl, du bist anders behandelt worden als deine Schwestern?
Nee. Also ganz im Gegenteil. Ich war halt so ein ganz süßes, hübsches Kind. Und ich wurde von allen immer geliebt. Also alle in der Familie und halt auch so Bekannte haben immer gesagt, was ich für ein süßes, hübsches Mädchen bin. Und ich war immer so ein Sonnenschein.
Mhm. Wurde dir das auch gesagt, dass es schön ist, dass du so ein Sonnenschein bist?
Ich glaube, es wurde eher immer ein Augenmerk auf das Aussehen gelegt.
Mhm.
Und das hängt mir auch irgendwie noch nach.
Wie fühlst du dich heute, wenn du dich im Spiegel betrachtest?
Ja, ich finde mich viel zu dick.
Mhm. Was noch?
Ich habe schon ein hübsches Gesicht, aber ich wäre einfach gern schlanker. Und das ist, ja. Ich glaube, ich schaue mich oft gar nicht mehr so genau an. Und dann habe ich aber wieder Tage, wo ich bewusst mir sage, was ich an mir mag.
Kannst du dein Frausein gut integrieren in dein Lebensgefühl so oder versuchst du das wegzuschieben?
Ich fühle mich schon sehr als Frau, aber ich habe das Gefühl, also dadurch, dass ich jetzt auch schon lange alleine lebe und so, ich habe schon das Gefühl, dass ich immer stark sein muss. Dadurch, dass ich schon auch den Feminismus unterstützen möchte, also zumindest, ich mache jetzt nichts konkret, aber ja, ich möchte das schon im Freundeskreis oder wenn ich dann bei meiner Familie bin, dann sage ich schon, dass Frauen auf jeden Fall gleichberechtigt sein müssen. Und
das meine ich gar nicht, sondern ich versuche nur herauszuhören, wie sehr du so in Berührung stehst zu deiner sehr weiblichen Seite, ohne das negativ zu bewerten, dadurch, dass das in deiner Kindheit so herausgehoben wurde.
Ich habe das Gefühl, dass ich da ganz gut mit im Kontakt bin. Also ich weiß, dass ich jetzt optisch auch sehr weiblich bin. Aber ich glaube, ich habe auch ein Problem damit, so dann das Mädchen, das dumme Mädchen zu sein.
Du musst ja gar nicht dumm sein.
Ich weiß, aber weich,
das ist, weißt du?
Ja.
Wobei, muss man auch nicht, aber ja, das wäre das dann, ja. Auch sich tatsächlich hinzugeben, vollumfänglich, ja, jemand anderem.
Ich denke, dass ich das mache. Mhm. Also ich bin auch sehr offen. Manchmal habe ich dann das Gefühl, vielleicht erdrücke ich die andere Person damit. Also ich weiß nicht, inwiefern ich das so ein bisschen rationieren soll. Dafür habe ich noch nicht das richtige Gefühl.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Bedürftigkeit und Hingabe. Mhm. Hingabe geschieht im Vertrauen auf die eigene Kraft. Bedürftigkeit geschieht aus dem Angst an Mangel daran. Wenn du einem x-beliebigen Mann das Gefühl gibst, ja, ich habe Angst, dass du mich verlässt, dann überbewertest du ja auch dein ganzes Sein, weil du kennst die Person ja nicht. Ja. Ne? Nach 2 Dates, dass das zu viel ist, hast du ja schon mitgeschnitten. Kannst du die Abläufe, die dann in dir geschehen in dem Moment, kannst du die genauer beschreiben?
Also da bei diesem letzten Mal, wovon ich vorhin berichtete, dass ich dann eben da nach der Nacht gemeinsam morgens nicht nach Hause wollte.
Wie äußert sich das? Also wie zeigst du das?
Ja, genau. Also ich merke dann innerlich, so ich will jetzt einfach nicht weg von hier. Und dann habe ich halt dort noch geduscht. Das hatte er mir auch angeboten. Und wir haben gemeinsam gefrühstückt. Und spätestens dann wäre der Zeitpunkt gewesen zu sagen, ja, okay, ciao, war schön. Mhm. Und nee, ich habe dann nochmal provoziert, dass wir Sex haben. Ich glaube auch, um mich so rückzuversichern, dass er mich gut findet. Mhm. Ja, und dann habe ich schon Panik, dass es passieren wird, was passiert, dass die Person sich nicht mehr mit mir treffen möchte, also mir nicht mehr schreibt und mich ghostet.
Und das ist dann auch passiert?
Ja, also ja, er hat das nächste Date abgesagt, das ja schon länger feststand, und hat sich dann danach nicht mehr gemeldet.
Mhm. Hast du dich dann nochmal bei ihm gemeldet?
Ja, ich wollte wissen, was jetzt los ist.
Mhm. Erinnerst du dich, wie du das genau formuliert hast?
Es kann sein, dass ich geschrieben habe, dass mich das verunsichert oder verletzt, dass er abgesagt hat und sich dann nicht mehr gemeldet hat. Und ja, ob er jetzt noch interessiert ist, sich zu treffen.
Und darauf kam nichts mehr?
Doch. Er hat geschrieben, es tut ihm leid, er ist spontan mit seiner Mama in Urlaub gefahren für ein paar Tage. Er findet mich total cute und liebenswert, aber er hat eine Katzenhaarallergie und ich habe Katzen und deswegen ist es für ihn blöd.
Und was hast du darauf geschrieben?
Dann habe ich geschrieben, ob das wirklich nur wegen der Katzen ist und dass ich eine Freundin habe, die auch eine Katzenhaarallergie hatte und die jetzt mit ihrem Freund zusammen wohnt, der 2 Katzen hat.
Mhm. Okay. Viel zu viel.
Ja, ich weiß.
Ja. So, und darauf er?
Dann hat er sich nicht mehr gemeldet.
Ja. Und was passiert dann in dir?
Ja, dann bin ich traurig, weil es schon wieder so endete, weil ich die Bestätigung habe, dass ich nicht liebenswert bin. Ja, und weil ich auch die Bestätigung habe eben, dass die andere Person nach 1-2 Treffen und Sex dann genug hat.
Mhm. Dass es nicht an dir als Mensch liegt, ist dir hoffentlich klar.
Ja.
Sondern an den ganzen Ängsten, die da so drumherum wabern. Und die Lösung des Problems?
An mir arbeiten und Therapie.
Wenn es so einfach wäre. Aber ja, grundsätzlich ja. Ich glaube inzwischen, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob du dich, also vor allem für dich selber, ja, jetzt unabhängig davon, ob die Typen sofort auf dich anspringen und so weiter. Ich glaube aber, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, wenn man mit diesem Thema, das du ja erkannt hast, ne, du weißt ja, was es ist, du weißt, wo es sich zeigt, du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du damit offen umgehst. Und zwar wirklich in dem Fall ohne Rücksicht auf Verluste, weil die Verluste erleidest du ja so oder so momentan. Ja. Ne? Und dann tatsächlich, einfach um das wirklich aus dem Schatten zu zerren, damit umgehst und sagst, pass auf, Tobias, Thorsten, Stefan, whatever, Martin, ja, wer auch immer da kommt, das ist mein Thema. Das ist absolut krass für mich und das ist für niemanden, der nicht in mir ist, also nicht sexuell, logischerweise, ja, sondern ja, der nicht ich ist, für niemanden nachzuvollziehen. Aber ich habe so eine Angst, nicht geliebt zu werden, dass ich jetzt wahrscheinlich alles über dich häufe. Ja, und 99% aller Typen werden sagen, sorry, ist viel zu viel. Aber darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass du schneller bist als die Angst.
Okay.
Und irgendwann weißt, ah, da ist sie wieder, aber das ist nur ein Gefühl.
Ja.
Das sind nur Gedanken, die ich mir mache. Ja, die sind aber nicht Realität.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50 plus 2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Ich habe manchmal so Muster in mir, wo ich auch denke, warum kommst du schon wieder? Ja, es gibt keinen Grund. Und inzwischen, also es erwischt mich manchmal kalt, ja, zieht mir die Füße weg. Und dann fühle ich mich wirklich, als hätte ich gerade einen epileptischen Anfall gehabt. Ich bin total erschöpft davon. Kennst du vielleicht? Das ist wirklich, es sitzt ganz, ganz tief im Körper und du merkst es Tage später noch. Aber ich spreche es inzwischen sofort aus oder an und sage, pass auf, das ist passiert, weil, und das wäre das Hilfsmittel dagegen. Das Hilfsmittel dagegen kannst du jetzt Leuten nicht um die Ohren hauen, die du einmal triffst, ja. Aber zumindest authentisch mit dir selber sein. Es geht darum, dass du es immer sofort merkst und nicht darauf, also du musst es dann nicht mehr ausagieren, sondern du kannst es integrieren. Und das wird einen entscheidenden Unterschied machen.
Wann sage ich das? Schon beim ersten Treffen mit der Verlustangst?
Also für dich fände ich das völlig in Ordnung. Du musst nur damit rechnen, das wird allen zu viel sein. Aber ja, darum geht's nicht. Ja? Also du kannst jetzt ganz Berlin in Schutt und Asche legen damit, wirklich.
Gefühlt habe ich schon die Hälfte durch.
Ja, wir haben noch ein paar. Wir ziehen ja auch ständig neue her. Ja? Und da geht's mir jetzt wirklich nur um dich, dass du richtig in Touch mit diesem Gefühl bist, ja, und dass du spürst, wie die Angst dir in den Nacken kriecht.
Ja.
Massiv. Und dann sagst du zu Tom oder was weiß ich, ja, diese Angst habe ich, da ist sie, ich spüre sie gerade massiv. So, und das macht das und das und am liebsten würde ich XY tun. Nur um diesen Prozess geht es. Und wenn der dann sagt, ja, ich bin weg, meine Mutter will mit mir in Urlaub fahren, was ich auch so eine putzige Ausrede finde für einen Erwachsenen. Nur um diesen Punkt geht es. Also völlig egal, ja? Und es geht darum, dass du das nicht mehr, dass du nicht mehr darauf reagieren musst, wie so ein kleines Tier, was von dem Teil vor sich hergetrieben wird, sondern dass du wirklich weißt, das ist das Thema, hier fühle ich es und hier kommt es und zeigt sich. So, und dann, das ist der einfache Schritt. Ja, Power-Dating, um die Angst rauszulocken. Wie so Futterbrocken, ja? Stell dir vor, die Angst ist der weiße Hai und du wirfst jetzt die ganze Zeit Köder ins Wasser.
Ja.
Je mehr Blut, umso besser. So, und dann wird es ein bisschen unangenehm. Dann musst du damit nämlich sitzen. Das musst du aushalten lernen, ja?
Okay.
Und eben nicht darauf reagieren, weil diese ganze Zuneigung, Liebe, Zukunftspläne, die du für diese x-beliebigen Typen spürst, die hat ja nichts mit den Typen selber zu tun. Null. Ja? Sondern nur mit dir.
Ja.
So. Und wenn du das dann alles schön mit Blut bespritzt hast und die Haie um dich rumkreisen, ja, und du denen richtig ins Maul gucken kannst, dann musst du dich körperlich damit auseinandersetzen. Und ich rate dir extrem, das mit therapeutischer Begleitung zu machen, weil es die Sachen auch beschleunigt. So. Geht aber auch erstmal ohne, weil es ist ja nahezu unmöglich, einen Platz zu kriegen. Aber dieses Aushalten von diesem Gefühl und nicht darauf zu reagieren, Das wird eine Menge ändern. Und vor allem auch zu wissen, dass dieses Gefühl, nicht liebenswert zu sein, ja auch nicht real ist.
Ja.
Ja, das wurde dir eingepflanzt von Leuten, die nicht an ihrem Mist gearbeitet haben.
Ja.
Aber das stimmt ja auf dich nicht. Du lebst es nur aus.
Ja.
Du bist quasi immer noch der verlängerte Arm dieser Botschaft. Das muss aufhören. Ja, du lebst momentan das Leben, was dir ja so aufgetragen wurde von denen. Aber das ist ja gar nicht deins.
Ja. Aber das Ausagieren von dieser Verlustangst, also was ich jetzt im Moment noch mache, ist es dieses, dass ich dann nicht nach Hause gehe? Oder?
Ja klar, wenn du nach Hause gehst, sobald du die Tür hinter dir zumachst, ist ja die Chance, dass der jetzt denkt, oh, Gott sei Dank ist die Alte endlich weg. Was er garantiert denkt, ja,
ja.
Weil das ist ja nicht auszuhalten. Die ist ja maximal groß. Wenn du da bist, hast du die Dinge unter Kontrolle.
Ja, genau.
Kontrolle ist aber auch so ein Angstkonstrukt des Egos, ja. Das sagt, wenn wir so und so agieren, dann passiert nichts, was nicht stimmt.
Ja.
Es passiert ja trotzdem. So, es ist bloß noch schädlicher für dich, so wie du es jetzt machst. Im Grunde musst du riskieren, nicht geliebt zu werden, um zu verstehen, wie liebenswert du bist.
Ja. Ja, genau. Und das versuche ich eben zu vermeiden, weil
genau,
ich Angst
aber
davor habe.
Wie toll das klappt, merkst du ja.
Ja, also, super.
Du kannst auch mal, ich finde ja immer, das Leben ist so schwer und man muss so viel weinen häufig darüber, dass es hilft, das Ganze mit Humor zu betrachten. Aber wie mein Freund Lars sagt, in a loving and caring way. Du kannst darüber lachen, du musst es aber an sich trotzdem ernst nehmen. Aber schreib dir mal diese ganzen Geschichten auf, die Typen mit dir durcherlitten haben, an Morgenen wie diesen, den du gerade beschrieben hast.
Ja.
Damit du da ein bisschen Fluffigkeit reinkriegst,
ja.
Weil stell dir mal vor, es würde jemand mit dir machen, du würdest ausrasten.
Oh Gott.
Ja? Stell dir mal vor, du nimmst einen Typen mit nach Hause, weil das Date so ganz okay war und der sagt, weißt du was, mega, ich habe mein Köfferchen schon mitgebracht. Übrigens, ich dekoriere jetzt kurz deine Wohnung um und ich bleibe jetzt für immer, by the way.
Ja, da ergreife ich auch die Flucht.
Ja, kannst du gar nicht anders. So, aber schreib dir das doch mal auf, die absurdesten Sachen, die du gebracht hast, um zu verhindern, dass jemand sagt, nee, du bist es nicht. Wenn dir welche einfallen, jetzt gerade, raus damit.
Ah ja, ich habe mal jemanden gedatet.
Wie lange?
Das war länger, das war wirklich so on-off mindestens 3 Jahre hier in Berlin.
Mhm.
Und der arbeitete in einer Bar.
Ja, Barkeeper sind ganz tolle Lebenspartner für dich.
Mhm. Und ja, da war ich dann Stammgast auf einmal.
Wirklich? Da hat er sich sicher gefreut.
Ja, überhaupt gar nicht.
Mhm. Ja. Ja.
Vor allem konnte er auch nicht weg.
Nee, und er konnte auch keine andere aufreißen, wenn du da rumhängst.
Nee, das konnte er auch nicht. Ja, das stimmt.
Mhm. Wie lange warst du in dieser Bar? 3 Jahre lang?
Nee. Er hat nämlich gar nicht so lange dort gearbeitet.
Aber hat er aufgehört, damit du nicht immer
Nein,
da bist?
Nein, er hat...
Sicher?
Ja, ich habe noch Kontakt zu ihm.
Okay.
Also er fand den Job sowieso nervig und scheiße. Und das war wirklich übersichtlich. Ich würde sagen, vielleicht war ich auch insgesamt nur so 5-6 Mal dort innerhalb eines Jahres.
Okay.
Genau. Ja, sonst fällt mir gerade nichts Verrücktes ein.
Hast du noch Kontakt mit deinem Vater?
Ja.
Habt ihr mal darüber gesprochen? Das mit dieser Erwartungshaltung oder diesem Gefühl, nur in der Leistung bin ich liebenswert, deine Schwierigkeiten hast?
Nein. Es ist so schwierig, mit ihm zu reden und so frustrierend. Also ich habe einmal mit ihm darüber gesprochen, dass ich nicht möchte, dass er mir auf den Po klapst.
Mhm. Verständlich.
Weil ich das übergriffig fand.
Ja.
Und da war ich so stolz auf mich. Das habe ich nämlich erst vor 2 Jahren oder so gemacht.
Mhm. Na, vor allem ist es so demütigend, ne?
Ja, und so, als wäre ich ein Besitz.
Mhm.
Also.
Ja.
Das ist irgendwie, ich fand das immer schon. Ugh.
Was hat er gesagt darauf? Sollst du dich nicht so anstellen?
Nee, er meinte so, sind wir jetzt MeToo oder was?
Mhm.
Und dann meinte ich so, nee, das geht um mich. Mir ist es unangenehm und deswegen wünsche ich mir, dass du das nicht mehr machst.
Mhm.
Und dann hat sich voll angegriffen gefühlt.
Ja.
Aber er hat es verinnerlicht. Er hat danach noch so ein bisschen Spaß gemacht, so als eine Fliege so auf mir saß, ach, darf ich da jetzt nicht hinklapsen, oder? Mhm. Aber ich habe trotzdem jedes Mal noch Angst, wenn er mich umarmt, dass es wieder passiert. Weil ich denke, das passiert automatisch. So gewohnheitsmäßig, weil er das ja bei meinen Schwestern auch macht. Mhm. Ja, und das war das einzige Mal, wo er dann wirklich darauf reagiert hat. Aber Empathie oder irgend sowas gibt es da nicht.
Mhm. Na gut, aber das Wichtigste ist, dass er es respektiert.
Ja.
Ne? Das haben wir ja schon oft hier gehabt, dieser Wunsch nach Empathie seitens der Eltern, der ist ja groß bei uns allen. Die können aber auch nur das zeigen, was sie selber gelernt haben, ne? Vor allem, wenn sie, wie das leider in der Generation so ist, nicht willens sind, irgendwas, ein Fingerchen dafür zu krümmen. Ja? Obwohl die selber natürlich am meisten darunter leiden. Die sind ja nicht glücklich, diese Menschen. Ja. Aber haben deine Schwestern auch mal Grenzen aufgezogen da oder nehmen die das alles hin?
Also meine ältere Schwester würde ich sagen gar nicht. Da eskaliert es einfach immer und sie weint.
Mhm. Worüber streiten die?
Das können ganz banale Sachen sein. Und dann, weiß nicht, das ist immer so ein lodernder Konflikt im Untergrund, irgendwie so unter der Oberfläche.
Aber kann sie formulieren, was sie so verletzt?
Nee, überhaupt gar nicht. Sie ist eine extreme Vermeiderin. Die kann auch Konflikte überhaupt gar nicht aushalten. Mhm.
Ja. Wie wurde bei euch gestritten im Elternhaus?
Gar nicht.
Gar nicht.
Mhm. Ja, wenn, dann hat mein Vater rumgeschrien.
Und dann haben alle gemacht, was?
Ja, ja, der war, meine Mama war 100% untergeordnet.
Mhm. Hat eine junge Frau namens Denise, liebe Grüße an dieser Stelle, heute einen Clip geschickt von TikTok und hat eine Therapeutin so eine Situation nachgestellt zwischen Mutter und Kind. Da sagte die Mutter, du bist immer so ein braves Mädchen, das freut mich so und so weiter. Und du machst immer genau, was ich dir sage. Und dann sagte das Kind sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ja, und in 20 Jahren werde ich genau dasselbe auch in meinen Beziehungen machen. Ja. Gab es noch ein paar Dialoge dazwischen. Aber so, das ist halt das Thema, wenn du zu so einem People-Pleaser erzogen wirst und dann auch dich unsichtbar machst, damit es eben keine Konflikte gibt, weil möglicherweise auch dein anderes Elternteil dir das vorlebt oder sagt, was ja so oft passiert, jetzt seid mal ruhig, damit Papa sich nicht aufregt oder damit Papa nicht uns wieder verprügelt oder damit Papa nicht geht oder was weiß ich. Gibt's natürlich auch umgekehrt, ja. Dass die Mutter ausrasten. Dann wirst du das so verinnerlichen, dass du Zeit deines Lebens versuchst, dich unsichtbar zu machen. Ne? Wenn ich mich in voller Größe zeige, wird irgendwas Schlimmes passieren. Und das ist natürlich eine totale Katastrophe. Darum ist es so wichtig, dass auch Kinder lernen, dass A, Menschen Gefühle haben, Eltern, und wie man vernünftig Konflikte löst. Ne? Und wie man sich entschuldigt für Fehlverhalten und so weiter. Und wenn man das gar nicht lernt, dann ist die Chance, dass du genau das in deinen Beziehungen wieder und wieder durchlebst, halt extrem groß.
Ja, das ist auch was, wo ich würde sagen, ich bin so diejenige in der Familie, die das noch am ehesten macht, weil ich das bewusst versuche, eben wenn was für mich nicht in Ordnung ist, dass ich das dann sage. Und dann bin ich immer die, die da so Unruhe reinbringt. Und ich habe auch erst am Pfingsten wieder mit meinem Vater gestritten. Und meine Großeltern saßen auch am Tisch und meine ältere Schwester auch. Meine ältere Schwester meinte dann immer so, habt euch doch einfach lieb. Und ich so, nein, ich muss das jetzt sagen. Also
zumal das ja nicht heißt, dass man sich nicht lieb hat.
Genau.
Ne? Ja. Worum ging's? Erinnerst du dich?
Ja, ich bin eigentlich Lehrerin und ich bin jetzt schon länger krankgeschrieben und habe entschieden, dass ich mir einen anderen Job suche, weil es auf die Gesundheit geht. Mhm. Und dann wollen natürlich alle immer wissen in der Familie, ja, aber was machst du denn dann jetzt? Mhm. Und dann meinte ich so, also ehrlich gesagt würde ich mich am liebsten ins Bürgeramt setzen und also irgendeinen komplett stressfreien Job machen. Und dann ist er halt wieder so total in die Vaterrolle. Oder er ist ja mein Vater, aber dieses, ich bin der Mann, der Erwachsene, du bist das Kind. Und hat im Endeffekt mit mir geschimpft und hat gesagt, ja, also das Berufsleben ist keine rosa-rote Wolke und es wird dir immer an einem Job nicht irgendwas nicht gefallen und dass dies oder jenes wird dich stressen. Und dann meinte ich so, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ja, also die Zukunft schwarz malen, das kann ich selbst auch.
Mhm.
Und ja, und dann pocht er aber darauf, dass er ja das Recht hat, seine Meinung kundzutun und so weiter.
Er kann seine Meinung kundtun, aber die hat leider keinen Einfluss auf deine Entscheidung, weil du 35 Jahre alt bist. Also du musst die Eltern-Kind-Ebene verlassen, er kann das nicht. Ne? Aber du musst wissen, dass er auch nur irgendein Typ ist, der jetzt halt seinen Senf dazu gibt.
Ja. Aber mich verletzt es so extrem, ja, weil ich mir Unterstützung wünsche.
Ja, das ist aber das Problem. Diese Unterstützung, die du dir wünschst, die wirst du von ihm nicht bekommen, weil er das gar nicht kann.
Okay.
Also hat er die Werkzeuge dafür nicht. Davon musst du dich ganz frei machen. Such dir andere Leute, die dich unterstützen. Das ist ja das Schicksal des Kindes an sich, diese Hoffnung, dass das, was man braucht, von elterlicher Seite kommt. Aber die meisten Eltern, ja, mit denen es halt problematisch ist, die haben die Tools gar nicht. Der wird dir das so nicht geben können wahrscheinlich.
Ja, und ich schaff's auch noch nicht, mich davon zu befreien, dass ich diese Erwartungen immer erfüllen möchte.
Mhm. Aber sag dir das laut. Immer wenn du es merkst, jetzt möchte ich schon wieder die Erwartung anderer Leute erfüllen. Weil dann, nur dann hast du eine Chance, an deine eigenen Erwartungen ranzukommen. Was möchtest du eigentlich für dich? Was willst du für dich erreichen in diesem Leben? Und wie soll sich das anfühlen?
Ich möchte, dass ich ein zufriedenes Leben habe. Also, dass ich einen Job habe, den ich jetzt nicht liebe, aber der für mich okay ist, wo ich mein Geld verdiene. Und dann möchte ich so viel Freizeit wie möglich mit meinen liebsten FreundInnen verbringen.
Warum kannst du keinen Job haben, den du liebst?
Ich habe das Gefühl, das gibt's nicht.
Doch, das gibt's. Das gibt's für jeden von uns.
Ja, oder dann habe ich Angst, dass der Job dann nicht genug Geld abwirft.
Viel weniger als Lehrerin kannst du ja in Berlin nicht verdienen.
Doch, da verdient man ziemlich gut.
Ja, also bei uns an der Schule, da haben mehrere noch einen Nebenjob.
Aber
was ich
das
so krass finde.
Ist keine, das ist eine private Schule, ne? Die werden deutlich schlechter bezahlt. Also Lehrkräfte werden echt gut bezahlt.
Ja. Okay, anyway. Aber ja. So viel Geld brauchst du als Einzelperson nicht.
Nee, also
ist einfach so. Aber abgesehen davon, auch das, ja, ich arbeite, seit ich 15 bin. Knete verdienen war nie ein Problem. Ich habe geackert wie ein Stier und ich habe 10.000 verschiedene Sachen gemacht. Du kommst immer an Geld, wenn du willst. Wirklich. Das würde ich mal aus meinem Köpfchen streichen. Viel wichtiger ist, dass, also ich, ist jetzt so mein Gefühl, dass du da eine totale Blockade hast, was das Gönnen eines schönen Lebens für dich angeht. Ich glaube nicht, dass du überzeugt bist, dass du wirklich ein tolles, tolles Leben verdient hast. Und vor allem hast du keine Hoffnung, dass es möglich ist. Ist es aber. Du kannst es selber bauen. Mit allem, was du willst.
Ja, so habe ich das noch gar nie gesehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt mir ein schönes Leben aufgebaut habe. Also ich habe echt eine tolle Wohnung mit ganz vielen Pflanzen und meine zwei Katzen. Und ich habe so tolle Menschen in meinem Leben.
Warum bist du dann so unglücklich?
Ja, das ist eine gute Frage. Es sind so viele Zweifel in mir.
Ja, so viele Zweifel.
Ja, obwohl ich schon so viel geschafft habe, aber das vergesse ich so schnell.
Ja, und dann verkaufst du dich so wahnsinnig unter Wert diesem Leben gegenüber.
Aber dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich stehe ganz am Anfang.
Siehst du doch als Wiedergeburt.
Aber dann denke ich, ich bin schon, also ich bin nicht alt, aber ich bin schon fast bei der Hälfte meines Lebens angelangt und die Zeit läuft mir davon.
Also du bist bei einem Drittel angelangt, wenn alles gut geht und du nicht rauchst und so weiter. Und du kannst auch mit 70 noch eine Wiedergeburt erleben. Und ich hoffe, dass du es tust, viele davon. Und ich wünsche mir sehr, dass du nicht in einer Behörde versackst, weil du viel zu, also nicht, dass es ein schlechter Job ist, es gibt viele Menschen, die macht das glücklich. Ich glaube aber, dass du mehr Knusper brauchst im Leben.
Ja.
Ja, und das wäre wieder sowas, Hauptsache die geht nicht weg.
Ja, das stimmt. Sicherheit.
Mhm. Aber in Wahrheit hast du sowieso kein Netz unter dir. Also kannst du auch, ja, einfach direkt ins Wasser springen. Siehst doch so. Beschissener kannst du eigentlich nicht werden. Ja? Okay, du könntest deine Wohnung verlieren und die Katzen sterben, aber das wird nicht passieren, ja? So. Und jetzt ist ein guter Moment, wo du einfach dir sagen kannst, so wie es ist, möchte ich das nicht. und dir das Leben zusammenbaust, wie du es willst, ganz neu. Und es ist ja nicht von null angefangen, weil du ja schon was hast. Du hast ein Studium, du hast das Wissen, dass du toll bist, eigentlich wären die ganzen Zweifel nicht. Ja, du hast einen wundervollen Freundeskreis, die dich lieben, so wie du bist. Jetzt musst du da nur hinterherkommen. Und vor allen Dingen dann eben auch aufhören zu glauben, dass jeder x-beliebige da draußen gut genug für dich ist. Ja, dieser Heini da von neulich, wenn du dir den mit Abstand anguckst, wirst du wahrscheinlich sehen, ja, also wir haben null gleiche Interessen. Ehrlich gesagt ist der mir viel zu schüchtern gewesen. Ich brauche jemanden, der nach vorne geht in diesem Leben. Ja, jemand, der begeisterungsfähig ist und sagt, ich will das mit dir, zweifelsfrei. Darunter darfst du es eigentlich nicht mehr machen.
Ja.
Zweifelsfrei, nicht unter bestimmten Umständen. Ich will das.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich muss sagen, das geht dann auch wieder ziemlich schnell. So nach 1-2 Wochen habe ich die Person dann auch wieder abgehakt. So sehr ich am Anfang leide und das Gefühl habe, ich werde nie wieder jemanden treffen, weil es ja, so schnell ich Enthusiasmus entwickelt habe für eine Person, so schnell habe ich die dann auch wieder halb vergessen.
Ja, und daran merkst du schon, dass das Gefühl, was dann in dir hochkommt, gar nicht das ist, was du denkst, dass es ist, nämlich die große Leidenschaft, sondern wirklich so ein Trauma-Response. Dein Trauma reagiert auf diesen Menschen oder auf die Situation. Aber nicht tatsächlich du. Ja, also wie absurd es ist, nach 2 Treffen, die so kurz sind, ja, in sich.
Ja.
Ist ja was anderes, wenn du jemanden triffst und dann Tage mit dem verbringst. Aber diese kurze Treffen, also dass du nach einmal, was habt ihr beim ersten Date gemacht? Spazieren gehen.
Mhm.
Ja. Dass du nach einmal spazieren gehen schon so eine Leidenschaft entwickelst, dass du sagst, das muss es sein. Diesmal muss es wirklich funktionieren. Das hat ja nichts mit dem Typen zu tun. Gar nichts.
Weil ich so verzweifelt bin und Angst habe, dass ich nie wieder jemanden finde, auch wenn ich gleichzeitig weiß, dass das kompletter Quatsch ist.
Ja. Aber dann bist du halt in so einem schönen Teufelskreislauf drin und bekommst genau das, was du erwartest. Wieder und wieder und wieder. Darum springen da raus. Wie bei so einer Schmetterlingsbahn auf der Kirmes. Da fahren doch die Jungs auch immer am Rand mit, wenn sie besonders cool sein wollen. So, du springst jetzt aber runter.
Okay.
Ja, weil es ist sowieso bekloppt und das Ganze ohne Helm und so weiter. Ich spring da runter. Ja, guck dir das an, wie das fährt, aber du musst da nicht mitmachen.
Ja, das stimmt.
So, aber wenn du da noch nicht so mit in Kontakt bist mit dem Gefühl, dann benutz ruhig Dating, um dich da weiter reinzutreiben, damit du genau merkst, da sitzt es in meinem Körper, so fühlt es sich an und das sind genau die Gedanken, die dann kommen. Ich will, dass du es genau auseinanderpicken kannst, wann es passiert und wie grotesk eigentlich dieser Ablauf ist.
Ja,
ja, wenn du in so einer Traumaschleife drinne bist.
Also, dass ich mir dann am besten auch aufschreibe oder meiner besten Freundin sage, jetzt habe ich ihn 3 Stunden, habe ich mit ihm Zeit verbracht und jetzt suche ich mir schon das Hochzeitskleid aus. So
genau
ungefähr.
So. Aber erzähl es ihr gerne, schreib es ihr aber auch auf. Schreib dir es auf, weil dann kannst du es nachlesen.
Ja.
Und das Hirn lernt besser, wenn du, weißt du, als Lehrerin, wenn du handschriftlich Sachen niederlegst. Ja?
Ja.
Und vor allen Dingen kannst du es dann nachlesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein ganz wundervolles Büchlein wird, wo du aber siehst, Tag 1, Date 1, wie auch immer, zwischen Date 1 und 20 liegen einfach wahnsinnig viele Schritte, wo du dich selber besser und besser im Blick hast. Einfach. Und du musst dich sehen, damit andere dich auch sehen können. Und momentan bist du wie so ein kleines Karnickel, rennst du in diesem Irrgarten rum, ja, aber weißt überhaupt nicht, was eigentlich das Ziel von dem Ganzen ist. Außer dieses Gefühl des totalen Verlassenseins und nicht gut genug Seins loszuwerden.
Ja.
Aber das wird ja hinterherlaufen. Es kommt da auch nicht raus so.
Ja, und wie mache ich aber dann das mit dem Job und dass ich mir ein besseres Leben gönne und aufbaue?
Gib dir Zeit. Das wird jetzt nicht innerhalb von 2-3 Monaten gehen. Also das dauert. In welcher Klassenstufe arbeitest du?
Grundschule.
Okay, das heißt, du musst mit den ganzen bekloppten Eltern rummachen.
Ja, das war auch so der Todesstoß.
Ja. Mein Vater ist Arzt und ich bin ja nicht bei ihm aufgewachsen, aber zum Glück war er Arzt. So für später, der hat mir jetzt als Erwachsene viel geholfen. Jedenfalls hat der auch irgendwann gesagt, Kinder dürfen nicht mehr kommen, weil er die Eltern nicht mehr erträgt.
Ja.
Und wie du weißt, liebe ich Lehrerinnen und Lehrer sehr. Ich finde es ganz, also tolle Lehrer können einfach Leben retten. Und darum finde ich es um jeden Lehrerin schade, die nicht mehr im Job ist. Vor allem, wenn es so fühlende Menschen sind. Ich habe oft überlegt, wie man sich da distanzieren kann von diesen Idioten. Eltern. Und ich glaube, das Beste ist, dass man sich vorstellt, die sind alle geistig behindert und man muss sich dieses Gerede jetzt einfach anhören. Ich finde, das ist so eine ganz gute Exit-Strategie. Und dann fokussierst du dich nur auf die Kinder und nimmst sie aber ernst auf Augenhöhe und sagst, pass auf, ich weiß, zu Hause ist gerade schwierig oder du kriegst Druck oder vielleicht wirst du geschlagen, kriegst nicht zu essen, was auch immer. Aber ich sehe dich und ich glaube an dich. Und vielleicht würde dir das noch ein paar Monate Zeit geben, um reinzufühlen, was du eigentlich wirklich machen willst. Mit diesem Geschenk, das du zu geben hast. Dich, weißt du, dem Leben. Bevor du jetzt vorschnell da rausziehst, weil der Hauptgrund, warum du da weg willst, ist jetzt erstmal, weil es dich wahnsinnig erschöpft. Und es erschöpft dich aber auch deshalb so sehr, weil du funktionierst, aber nicht lebst, weißt du?
Ja, die Entscheidung ist schon gefallen, weil ich schon seit Ostern nicht mehr arbeite.
Ach so, okay.
Und ich werde erstmal eine Weiterbildung zur Lerntherapeutin machen.
Mhm.
Das ist jetzt so mein nächstes Ziel.
Da bist du ganz sicher, dass du nicht mehr lehren willst?
Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, probier einfach viel aus. Weil ich habe mal, es hat mich so geärgert im Nachhinein, eine Freundin, die bis heute nicht richtig arbeitet, obwohl jetzt auch Mitte 40 ist. Habe ich gesagt, pass auf, du willst schreiben, ich kann dir einen Praktikumsplatz besorgen, weil ich arbeite für alle Zeitungen dieses Landes quasi, habe ich früher gemacht. Und dann sagte sie, warum soll ich denn ein Praktikum machen? Ich habe doch ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Und diese Einstellung war einfach das Senkblei an ihrer gesamten Existenz unter anderem. Aber ich liebe Praktika deshalb, weil du mit verschiedenen Themenbereichen und auch Energien in Kontakt kommst und plötzlich ploppt irgendwas auf, an das du gar nicht gedacht hast. Wenn man sich dem Leben aussetzt und den Möglichkeiten, die es gibt, kommt immer der richtige Pfad. Immer. Nur manchmal sind es Sachen, die du nicht im Blick hast, weil du nie daran gedacht hast, dass das sein könnte. Und darum würde ich immer ganz viele artfremde, verschiedene Sachen machen. Sei es nur eine Woche hier, eine Woche da. Wenn du Gelegenheit hast.
Ja.
Dein Bauch leitet dich sicher. Du kannst dich darauf absolut verlassen, wenn du ihn zulässt. Und irgendwann weißt du es einfach. Und das muss nicht irgendeine mittelmäßige Scheiße sein, sondern es kann was ganz, ganz Großes sein. Und wenn es ist, dass du noch Medizin studieren willst plötzlich oder Jura oder Tierpflegerin, was auch immer. Und vielleicht macht dich auch ein Job an der Kasse glücklich. Who knows, ja? Weil du einfach nur dich da durchgequält hast, um deinem Vater zu beweisen, ja, auch dieser Maurermeister, Geselle, was auch immer, ist er Maurer?
Zimmerer.
Na gut. Kann eine Tochter mit Abitur produzieren, ja, was ja seine Botschaft ist.
Ja.
Ja, überleg dir, lebst du das aus, was er will, oder lebst du? Darum geht's.
Ja, natürlich, ich habe diesen Plan schon mal den Stinkefinger gezeigt, indem ich mich nach dem Studium bin ich ja nach Berlin und habe erstmal Vollzeit im Einzelhandel gearbeitet.
Mhm.
Und das fand er natürlich gar nicht gut, dass ich jetzt nicht das Referendariat mache.
Ja.
Aber ein Jahr Vollzeit im Einzelhandel.
Ich habe auch viel im Supermarkt gejobbt. Ich fand es Bombe, aber auch nur, weil ich einen Ausgleich hatte. Ja.
Ja.
So. Also es ist schon ein bisschen eintönig.
Ja, es waren halt Klamotten und irgendwann so dieser Druck, der dann auch von oben kommt und was ist der Sinn dahinter? Ich brauche eine Sinnhaftigkeit.
Du bist auch, glaube ich, zu sensibel für diese Lärmbelastung und den Mangel an Sonnenlicht und so.
Ja.
Aber ich glaube fest daran, wenn du dich dem Leben aussetzt, dann wirst du irgendwann ganz genau wissen, in welche Richtung du willst. Bloß wenn du ja Optionen vermeidest, dann weißt du es auch nicht. Dann ist es so ein bisschen, als wärst du bei der Berufsberatung nach der Schule. Und mir haben sie zum Beispiel gesagt, ich soll Landschaftsgärtnerin werden. Was ein super Job ist, aber nicht für mich.
Ja.
Ja. Dann hast du halt so Möglichkeiten auf dem Papier, aber du brauchst ja, du musst es fühlen, nicht wissen.
Ja, ich treffe oft Entscheidungen gegen Dinge, die nicht sicher sind.
Mhm. Brauchst du aber nicht, du bist in Sicherheit. Du fühlst es bloß nicht.
Nee, ich habe immer Angst, dass ich meine Wohnung verliere.
Tust du nicht.
Okay, das heißt ich...
Was zahlst du an Miete?
1000 Euro.
Ja, das kriegst du immer durch irgendeinen Scheißjob, kriegst du genug Geld, um die zu halten. Immer. Und es stimmt einfach nicht, dass es keine Arbeit gibt. Wenn du Arbeit finden willst, findest du welche. Habe ich selber ausprobiert.
Ja. Ich habe mich jetzt auch überbrückungsmäßig wieder im Einzelhandel beworben, einfach um jetzt wieder mal
Routine reinzukriegen.
Ja, und in die Aktivität zu gehen.
Mhm. Aber ich kenne solche völlig absurden Ängste natürlich auch. Ja, und ich weiß aber auch, dass das nicht der Realität entspricht.
Ja, dann ploppt sofort wieder das hier auf. Aber was ist, wenn...
Ja, also das, was man neudeutsch Journaling nennt, ja,
ja.
Tagebuch schreiben, haben wir früher dazu gesagt, ist deshalb so wahnsinnig hilfreich, weil all die Scheiße, die in deinem Kopf so rumspukt, dann rausgeht. Du schaffst quasi wie so eine Art Ablaufventil. Du kannst dich aber morgens auch, anstatt zu schreiben, liebes Tagebuch, heute bin ich wieder besonders traurig und so weiter, weil Tobias hat mir nicht zurückgeschrieben und überhaupt, ich finde mich zu dick und ja, was du da so alles vorhin genannt hast,
Ja. Könntest
du auch schreiben, was wünsche ich mir von diesem Tag, was muss ich tun, um das zu erreichen und wie stehen mir meine Gewohnheiten da im Weg, zum Beispiel, ja? Weil deine Gewohnheiten sind das, was verhindert, dass du tatsächlich in die Aktion kommst.
Ja.
Ja, du kannst nicht, keine Ahnung, Rennpferdezüchterin werden, wenn du die ganze Zeit nur Legosteine sortierst.
Ja.
Weil du denkst, das ist aber ordentlicher, so, ja. Also, wo stehen deine Gewohnheiten dem, was du wirklich willst, im Weg? Sowas kann man sich auch aufschreiben. Was muss ich tun, um XY zu erreichen? Keine Ahnung, ich möchte 1000 Euro sparen. Oder 4000, dann weiß ich habe 4 Mieten sicher. Was muss ich dafür tun? Und welche meiner Gewohnheiten, abends massenweise Bier für alle kaufen, bei Flink bestellen, keine Ahnung, stehen dem im Weg? Und wie kann ich es ändern, damit es geschieht? Und wenn du das für jeden Lebensbereich machst, bei Dating genauso, ja, welche meiner Gewohnheiten, zu lange bleiben, mit x-beliebigen Typen mitgehen und so weiter, stehen dem, was ich will, eine stabile, dauerhafte Partnerschaft voller Liebe und Verständnis, im Weg? Und was muss ich an meinen Verhaltensweisen, nicht an mir, du bist okay, deine Verhaltensweisen, was muss ich daran ändern, um das zu erreichen? Wenn du das machst, stringent, müsste es deutlich besser werden.
Also ich habe schon so ein Notizbuch und ich schreibe da auch immer, also nicht jetzt täglich rein, aber mindestens einmal in der Woche, wenn ich auch Übungen mache, wie zum Beispiel in deinem Buch, dann schreibe ich das da auf. Genau,
ja.
Also ein bisschen in die Richtung.
Ja, ich habe bald einen Kurs, den ich veröffentliche und das ist genau das Thema, was wir heute besprochen haben.
Also. Ja, ich glaube, ich habe mich schon angemeldet in dem E-Mail-Newsletter.
Ja, sehr gut. Okay. Genau. Dann arbeiten wir genau daran.
Okay.
Also du kannst auch, wenn du, ja manchmal will man ja in so ein Tagebuch auch einfach abjammern, dann mach dir aber ein Jammerbuch, wo du richtig klagst.
Ja.
Und dann mach dir eins für die Zukunft.
Das ist gut.
Ja, weil dann mischt sich das nicht so, dann kannst du es trennen. Dann kannst du in das eine wahnsinnig kitschige Kacke schreiben. Niemand liebt mich, guck mich wieder an, wie ich heute aussehe. Ja, so ein Blödsinn. Und in das andere schreibst du, was will ich erreichen, was muss ich dafür tun und welche meiner Gewohnheiten stehen dem im Weg. Und was habe ich heute alles Tolles erreicht?
Ja, das klingt gut.
Wir haben heute so, so viele Themen besprochen. Vielleicht musst du die Folge dann nochmal anhören.
Ja, also das war auch davor mein Problem in Anführungszeichen, weil ich mir dachte, oh Gott, ich müsste eigentlich stundenlang bei Paula sein, weil es so viele Dinge gibt in meinem Leben.
Es gibt viele Dinge, aber irgendwo musst du anfangen.
Ja.
Und da du das ja alles schon so reflektiert hast, bist du schon 20 Schritte voran. Also das ist jetzt musst du nur ja wirklich verinnerlichen, Wissen reicht nicht, fühlen musst du es.
Ja, und da ist der Kopf oft noch im Weg, um dass ich an das Fühlen rankomme.
Ja, genau. Und daran arbeitest du jetzt.
Okay.
Juhu! Vielen Dank, dass du da warst, liebe Barbara.
Herzlichen Dank, Paula.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir, Achtung, neue E-Mail-Adresse paula@paulalambert.de. Die alte gilt aber auch noch. Oder ganz einfach auf Instagram, The Real Paula Lambert. Und wenn ich nicht antworte, ihr wisst, schreibt nochmal und nochmal. Irgendwann finde ich euch. Vielen Dank.